Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kultur in Nordrhein-Westfalen vor der Kommunalwahl. Der kosovarische Künstler Petrit Halail in Berlin und eine Hörfunkserie über neurechtes Denken in der Bundesrepublik. Das ist Kultur heute mit Michael Köhler. Willkommen. Bevor Puccinis Tosca Premiere hat, da findet eine politische Oper vor den Türen der Royal Opera in London statt. Demonstranten halten Plakate mit dem Abbild der Starsopranistin Annette Trepko hoch, aber nicht aus Bewunderung für die Sängerin, sondern aus Wut über ihren Auftritt. Anlass ist die für morgen geplante Premiere mit ihr als Sängerin in der Titelpartie. Ihre enge Beziehung zu Russlands Präsident Putin, ihre mangelnde Distanzierung von dessen Politik nehmen ihr viele übel. Netrebko ist Trägerin der Auszeichnung Volkskünstlerin Russlands. Seit dem Überfall auf die Ukraine haben viele Opernhäuser die Zusammenarbeit mit ihr beendet. Sie sprach sich gegen den Krieg, aber nicht deutlich genug gegen den Staatspräsidenten aus. In einem öffentlichen Brief verlangten Politiker und Künstler von der Royal Opera, die Auftritte von Anna Netrebko nicht zuzulassen. Mareike Aden berichtet.
Sie wollen ein Zeichen setzen und den Ton angeben. Deshalb stehen sie vor dem Gebäude der Royal Opera und stimmen die ukrainische Nationalhymne an mit ihren eindrücklichen Anfangszeilen. Noch ist die Ukraine nicht gestorben. Knapp 100 Protestierende sind gekommen. Viele mit ukrainischen Flaggen und mit Plakaten, die das Gesicht von Anna Netrebko zeigen. Nein zu Putins Fangirl steht da. Oder Stopp Netrebko. Am Donnerstag schon soll die russische Starsopranistin, die auch einen österreichischen Pass hat, hier die Premiere in Puccinis Tosca feiern. Und diese Protestierenden sind dagegen. Einige stammen wie Pavlo aus der Ukraine. Die Logik, dass Kunst, Kultur, Sprache und Sport nichts mit Politik zu tun haben, ist falsch. Russland hat all das als Waffe benutzt. Auch britische Staatsbürger wie Thomas Brayford sind hier. Er erzählt, dass er eigentlich gern in die Royal Opera geht.
When I heard that he was performing here, I was absolutely shocked and horrified.
Als ich gehört habe, dass Anna Netrebko hier auftreten soll, war ich schockiert und entsetzt. Es geht hier nicht darum, Kultur zu canceln, sondern um Moral. Es geht hier um Netrebko und ihre enge Beziehung zu Putin, nicht um das Verbot russischer Kultur insgesamt. Die Stimme von Netrebko sei eine Jahrhundertstimme, heißt es oft. Technisch brillant und zutiefst berührend zugleich. Ihr internationaler Durchbruch kam Anfang der 2000er und schnell wurde sie für den Kreml zum Aushängeschild russischer Kulturpolitik. Und 2008 erhielt sie von Putin persönlich die Auszeichnung als Volkskünstlerin Russlands. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 beendeten zahlreiche Opernhäuser die Zusammenarbeit. Netrebko sprach sich in einer Erklärung gegen den Krieg aus und zog sich einige Monate zurück. Obwohl die Distanzierung zu Putin vage blieb, begannen bald wieder die Auftritte. Auf Bühnen in Salzburg, Berlin oder Paris. Die Metropolitan Opera in New York allerdings bleibt hart und Netrebko ist sogar gegen sie vor Gericht gezogen. Dass sie nun in London auftreten dürfe, sei ein Fehler, sagt der ehemalige britische Kulturminister John Whittingdale, der derzeit im Auswärtigen Ausschuss sitzt. Es ist entsetzlich, mit welcher andauernden Brutalität Russland gegen die Ukraine vorgeht. Wir waren uns lange einig, Russland klarzumachen, dass wir nicht weitermachen, als wäre nichts. Und das heißt auch, wir können Russinnen und Russen, die zuvor ihre Unterstützung für Putin geäußert haben, nicht einfach auf Bühnen wie der Royal Opera auftreten lassen. Whittingdale gehört zu den Unterzeichnern eines öffentlichen Briefes gegen die Auftritte von Netrebko in London. Mehr als 50 ukrainische Schriftsteller und Künstler sowie britische und neuseeländische Politiker fordern darin von der Royal Opera, die Auftritte zu streichen. Die Londoner Royal Opera wollte sich auf Anfrage der ARD nicht zu den geplanten Auftritten äußern. Netrebko selbst gibt keine Interviews zum Thema. Ihre Auftritte in London sind alle ausverkauft.
Berichtet Mareike Aden. Kommenden Sonntag ist Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland. Wenn an Rhein und Ruhr, in Münster und im Emsland und Ostwestfalen gewählt wird, dann geht es nicht nur um politische Kultur, um Ratsmehrheiten, sondern auch kulturelle Institutionen, die Rolle der Künstler und der Kunst in Nordrhein-Westfalen. Denn nirgendwo sonst findet man alle 30 Kilometer ein Opernhaus, ein Theater, ein Konzerthaus, ein Museum oder Kulturzentrum. Träger der Kultur sind in Nordrhein-Westfalen, anders als in anderen Ländern, wesentlich die Kommunen. Und die stöhnen unter ihrer Aufgabenlast. Corona-Folgen, Inflation, Ukraine-Krieg, Flüchtlingsintegration, Ganztagsschule und so weiter. Der Rotstift wird dann gern bei der Kultur angesetzt, um Haushaltssperren zu vermeiden. Lorenz Deutsch, das ist der Vorsitzende des Kulturrates Nordrhein-Westfalen. Ihn habe ich gefragt, was bedeuten Sanierungsstau bei Kulturbauten, Tarifsteigerung, Inflation, Nothaushalte etc. für die kulturelle Versorgung und für die Kommunalwahl nächsten Sonntag?
Ja, das kann einem schon die Sorgenfalten ins Gesicht zeichnen. Der Druck auf die kommunalen Haushalte ist enorm. Das muss man ja anerkennen. Und da ist der Reflex zu sagen, man geht an die berühmten freiwilligen Leistungen, der ist natürlich schnell gezogen. Oder es wird mit Rasenmähern gekürzt. Und das geht natürlich an vielen Herausforderungen dann wirklich vorbei, weil Kultur nicht einfach nur schön ist, wenn man gerade das Geld dafür hat, sondern sie steht eben für Vielfalt, für die offene Gesellschaft, für alles, was wir irgendwie in dieser Demokratie erhalten wollen. Und dafür braucht es eben auch Engagement. Und das zu verteidigen, wird jetzt die Aufgabe für die nächste Legislaturperiode in den Räten sein.
Die Süddeutsche Zeitung, immerhin überregionales Blatt, berichtete gestern im Politikteil über Köln, griff das Wahlkampfschlagwort von der Verwahrlosung auf das sich manche stürzen, wo nichts fährt, nichts klappt und eine Oper an 1 Milliarde kostet. Ist das nicht gerade eine Werbung für Kultur, oder?
Ja, ich bin kein Freund dieser Ausspielereien von sehr, sehr unterschiedlichen Dingen. Dass Brücken marode sind, Straßen nicht gepflegt sind, dass andere Dinge nicht funktionieren, Schulen und Ähnliches. Das hängt ja nicht damit zusammen, dass man ein Opernhaus betreibt, ja, sondern man wird schon die Dinge gleichzeitig tun müssen. Ich habe mal nachgeguckt, in NRW alleine gehen 3 Millionen jedes Jahr in ein Opernhaus. 3 Millionen Menschen. Das ist ja jetzt keine zu vernachlässigende kleine Nische, ja, sondern da sieht man, und jetzt habe ich noch nicht über irgendwelche Konzerthäuser oder über die Schauspielhäuser oder über die Museen gesprochen, da kommen wir auf gut 2-stellige Millionenzahlen an Besucherinnen und Besuchern. Ja? Also wenn man es an solchen Relevanzmarkern oder vermeintlichen Relevanzmarkern festmacht, kann ich dieses Argument Kultur, das wäre irgendwie Nische und jetzt müsste man sich mal ums Wesentliche kümmern, überhaupt nicht festmachen.
Stichwort Herbst der Reformen, mal runtergebrochen auf Kommunalwahlkampf und Kultur in Nordrhein-Westfalen. Was muss da aus Ihrer Sicht geschehen? Sie sind der Spitzenverband der Kulturverbände in Nordrhein-Westfalen oder Vorsitzender des Kulturrates Nordrhein-Westfalen. Der viel erwähnte Schuldenschnitt etwa oder Unterstützung dieser Art, um die Kommunen wieder bewegungsfähig zu machen?
Ja, ich glaube, da muss man sich jetzt wirklich Gedanken machen, wie man die Kommunen wieder in ein solides finanzielles Fahrwasser bringt. Also die selber müssen ihre Hausaufgaben machen, die Erwartungen, dass jetzt irgendwie Bund und Land hinkommen und das mal eben alles tilgen und dann kann man so weitermachen, ist auch falsch. Also man muss schon beherzte Reformen angehen, aber das schaffen die Kommunen nicht aus eigener Kraft. Also da muss schon mehr Anstrengung auch von Land und vom Bund kommen, um da eine vernünftige Zukunft gestaltbar zu machen. Das kommt an ein Ende und das sehen, glaube ich, auch alle im Moment.
Was würden Sie sich wünschen als Kulturratsvorsitzender, dass die Kultur in den Kommunen wieder gestärkt wird und nicht zur Rotstiftmasse von Kämmerern wird?
Ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Aber neben diesen ganzen finanziellen Fragen, die wir jetzt besprochen haben, wünsche ich mir auch, dass es sozusagen nochmal einen anderen Diskurs über Kultur gibt und ihre Leistungen und was wir eigentlich davon haben. Wir waren als Gesellschaft, als offene, liberale, demokratische Gesellschaften lange nicht so unter Druck, wie wir das heute sind. Und da ist die Kultur eine der wesentlichen Bestandteile, um auch Widerstand zu zeigen. Nicht umsonst gehen diejenigen, die lieber geschlossene, illiberale, weniger demokratische Gesellschaften wollen, gerne sofort auf die Kultur los. Das können wir im Ausland sehen. Nicht zuletzt Donald Trump mit dem Smithsonian haben wahrscheinlich viele verfolgt. Das ist einer der ersten Angriffspunkte neben der Presse. Und das zeigt, dass es für eine offene, liberale Gesellschaft offensichtlich sehr wichtig ist, was Kunst und Kultur macht.
Das sagt Lorenz Deutsch, der Vorsitzende des Kulturrates Nordrhein-Westfalen, wenige Tage vor den Kommunalwahlen im großen Bundesland. Deutsches Denken, rechte Intellektuelle der Bundesrepublik. So heißt eine neue vierteilige Feature-Reihe, die heute Abend um 19.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur beginnt. Jeden Mittwoch ist dann ein Teil zu hören. In der App und auf Podcast-Plattform ist das jetzt schon alles da, steht zur Verfügung. Historisch, da gab es ja Anfang des letzten Jahrhunderts ein rechtes Denken am Rande der Weimarer Republik, das man späterhin konservative Revolution nannte. Schriftsteller, Kulturkritiker, Intellektuelle einte ein autoritär, antiliberales, antiparlamentarisches, antidemokratisches Denken. Die Kollegen Nils Schniederjan und Sebastian Friedrich haben monatelang recherchiert und mit Vordenkern der neurechten Szene auch gesprochen. Nils Schniederjan habe ich gefragt, in der jungen Bundesrepublik war solches Denken natürlich diskreditiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Beschweigen, die Geschichtslügen herrschten vor. NPD und Republikanerverbote gab es nicht. Einzig 1952 die Sozialistische Reichspartei und die KPD 1956 wurden verboten. Wann nimmt denn solches Denken in der Bundesrepublik eigentlich wieder Fahrt auf?
Eigentlich gibt es ab 1945 sowohl denkerische als auch dann parteipolitische Versuche, die Rechte wieder zu einer nennenswerten Kraft in der Bundesrepublik zu machen. Man muss aber sagen, in den ersten Jahrzehnten sind die nicht besonders erfolgreich. So richtig im Denken geht's dann erst so ab den 1970er Jahren los. Auch angespornt von und natürlich als Reaktion auf die linke Stärke nach 1968. Und in dieser Zeit entsteht dann das, was wir heute die neue Rechte nennen, in der dann eben begriffliche Neuerungen und Distanzierungen da stehen. Also zum Beispiel der Ethnopluralismus, der dann die Rassenlehre ersetzen sollte. Oder die Abkehr vom Biologismus der Nationalsozialisten. Aber auch in diesen Jahren verfängt dieses neurechte Denken noch nicht wirklich. Eher sieht man, dass sich dann in den Jahren auch die Verbindung zur etablierten Parteipolitik ein bisschen reduzieren. Und so ab den späten 90er Jahren, da gibt es dann nochmal so einen Rückzug ins Grundsätzliche. Da denkt man nochmal über die Axiome rechten Denkens, also den Anti-Egalitarismus, das pessimistische Menschen- und Geschichtsbild nach und fragt sich, wie passt man das eigentlich an die jeweils aktuelle Zeit an und betreibt dann eben das, was man Metapolitik nennt.
Knüpft das neurechte Denken im insbesondere Nachwendedeutschland an historische Vorbilder am Rande der Weimarer Republik an oder ist das ganz was anderes?
Genau, also es ist ja gar nicht so leicht erstmal für ein rechtes Denken überhaupt diese Vorbilder noch zu finden. Und das beginnt ja 1945, dass viele der Vorbilder sich diskreditiert haben durch ihre Schuld und ihre Verstrickung im Nationalsozialismus. Und deswegen stellt sich ja dann nach der Niederlage des Nationalsozialismus die Frage, an welche Vorbilder können wir überhaupt noch anknüpfen? Wer ist eigentlich nicht diskreditiert? Und da findet man eben die Weimarer Republik. Eine ganz wichtige und zentrale Figur ist da Armin Mohler, der taucht dann vor allem in den ersten beiden Folgen unserer Feature-Reihe auf. Und da erzählen wir, wie dieser Schweizer Publizist quasi ab Kriegsende versucht hat, diese Tradition einer vom NS unbefleckten Rechten zu erschaffen. Und das Zentrale.
Hat zwei dicke Sammelbände veröffentlicht, ne?
Genau, seine Dissertation zur konservativen Revolution. Und mit denen bezeichnet er dann eben so verschiedene nationalistische Strömungen innerhalb der Weimarer Republik. Und mit diesem Begriff, der nicht von ihm kommt, den er aber popularisiert hat, der konservativen Revolution, hat er dann quasi eine Traditionslinie geschaffen, auf die sich die neue Rechte eigentlich bis heute bezieht.
Uns allen ist seit 2018 die Formulierung des Parteivorsitzenden Alexander Gauland in den Ohren, der die NS-Zeit, die 12 Jahre, als vorgeschichtete Geschichte bezeichnete und diese bewussten Grenzüberschreitung dann auch benutzt hat für den politischen Sprachgebrauch eines Geschichtsrevisionismus und Neonationalismus. Da bricht sich das dann als Politikfeld der neuen Rechten endgültig Bahn, oder?
Das geht eigentlich schon weit vorher los. Also eigentlich ist dieser Blick auf die deutsche Geschichte, wie er jetzt auch bei Alexander Gauland anklingt, von Anfang an eine der entscheidenden Ideen, um das neurechte Denken anschlussfähig zu machen. Und diese Idee ist ja, wir leugnen den Holocaust nicht. Wir leugnen auch den Schrecken des Zweiten Weltkriegs nicht direkt, aber wir stellen eben die Einzigartigkeit, die Relevanz für unser heutiges Nationalbewusstsein in Frage. Und dass das dann aber teilweise auch in den Geschichtsrevisionismus übergehen kann, das zeigt zum Beispiel Armin Mohler auch. Der hat sich dann zum Ende seines Lebens immer weiter in Richtung dieses Geschichtsrevisionismus bewegt, als er dann nochmal mit Hilfe des pseudowissenschaftlichen Leuchterreports natürlich immer im Konjunktiv gefragt hat, ob es denn die Gaskammern eigentlich wirklich wirklich gegeben hat. Da hat er es dann sogar so weit getrieben, dass er nicht einmal für die Neurechte Junge Freiheit mehr publizieren durfte. Diese ganze Szene, dieser Streit mit der Jungen Freiheit, an der lässt sich auch vieles nochmal zeigen mit dem Geschichtsverständnis der neuen Rechten. Und das zeichnen wir auch zum Beispiel bei uns im Feature nach.
Welche publizistischen Organe, welche Plattformen sind das, die inzwischen in Anführungszeichen etabliert sind und nicht mehr mit spitzen Fingern unterm Tisch gehandelt werden?
Ja, also da sind natürlich immer noch Publikationen wie die Junge Freiheit als wichtigste Wochenzeitung, die eigentlich ab den 1990er Jahren eine extrem wichtige Rolle zur Vernetzung der neuen Rechten spielt. Wir haben auch mit dem Gründer und Chefredakteur Dieter Stein gesprochen, der taucht bei uns in unserer Reihe auf. Daneben gibt es aber auch so etwas wie die Theoriezeitschrift Sezession, deutlich kleinere Auflage, aber für gewisse Teile, gerade für Teile, die auch sich für die AfD interessieren und da Strategiefragen erörtern, ist die Zeitschrift sehr, sehr wichtig. Auch da haben wir mit dem Herausgeber Erik Lehnert gesprochen. Daneben gibt es natürlich Verlage wie den Antaios Verlag rund um Götz Kubitschek, auch einer unserer Gesprächspartner, oder den Jung Europa Verlag. Das sind alles Verlage, die werden eher mehr, nicht weniger, und die hängen sich natürlich, wie auch viele der Intellektuellen, mit denen wir gesprochen haben, viele der Denker, an den Erfolg der AfD ran und profitieren von ihrem realpolitischen Erfolg.
Deutsches Denken, rechte Intellektuelle in der Bundesrepublik. Nils Schniederjan, einer der Autoren, war das, wie erwähnt. Die Feature-Reihe beginnt um 19:30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur und in der App sind alle Teile schon verfügbar. An Opera Out of Time, so heißt die erste große Berliner Einzelausstellung von Petrit Halail am Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart in Berlin. Der Künstler hat in Zusammenarbeit mit der Kosovo-Philharmonie eine Oper erarbeitet. Der sagenhafte Ort Syrigana in der Nähe von Halails Heimatstadt Rönig ist Schauplatz. Natürlich geht es um sein Heimatland Kosovo und die Suche nach Freiheit und Identität sowie die Folgen politischer Spannung des Kosovo-Krieges von 1999. Gesehen hat das für uns Simone Reber.
Ist es ein Fest, ein Märchen, ein Heldenepos? Um eine einfache Kunstausstellung handelt es sich bei der überbordenden Inszenierung von Petrit Halilai in den weitläufigen Riekhallen des Hamburger Bahnhof jedenfalls nicht. Der Rundgang führt wörtlich von der Dunkelheit ins Licht. Im ersten Raum sind die frühen Mottenkostüme zu sehen, die der Künstler gerne trug. Im dunklen Durchgang zum nächsten Raum hocken kleine Vögel in einer blattlosen Dornenhecke. Vögel waren das Erste, das Petrit Halilai als 13-Jähriger während des Kosovo-Krieges im Flüchtlingscamp zeichnete. Ein Helfer hatte Stifte für die Kinder verteilt.
For me personally, drawing in this camp, for example,
für mich wurde das Zeichnen ein Mittel, um zu überleben. Ich konnte mit einem Fremden kommunizieren. Wenn man im Krieg lebt, bedeutet ein Fremder eine Bedrohung. Erst später habe ich gemerkt, Fremde sind toll. Fremde können dein Leben zum Guten wandeln.
Only later understood, no, stranger, it's beautiful, like they can change your life for good.
Im Camp fiel Halilai dadurch auf, dass er mit beiden Händen gleichzeitig zeichnen kann. Heute nutzt er das multiperspektivische Sehen als Überraschungselement in seinen raumfüllenden Installationen. Die dunklen Jahre nennt der Künstler die Unterdrückung der albanischen Bevölkerung im Kosovo während des Milosevic-Regimes. Schon vor dem Krieg wurde das Kulturhaus in seinem Heimatort Runik geschlossen. Die Trümmer liegen jetzt, sorgfältig gesäubert und gestapelt, als Installation im Museum. Das Haus soll wieder aufgebaut werden und die Kultur der Region dokumentieren.
The oldest ocarina. Musical instrument, Neolithic, 7000 years ago,
was die älteste Ocarina, ein neolithisches Musikinstrument, das 7000 Jahre alt ist, wurde 300 Meter von meinem Haus entfernt gefunden. Warum haben wir das nicht da? Warum ist dieses Objekt in Belgrad?
Im Kulturhaus von Runik wird auch die Kosovo-Philharmonie ihren Sitz haben. Mit dem Orchester hat Petrit Halilai gerade seine erste Oper Syrigana entwickelt, deren rahmensprengendes Bühnenbild in Berlin installiert ist. Die archaische Felsformation Syrigana befindet sich in der Nähe von Halilais Heimatdorf. Der Sage zufolge wurden hier Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradies freundlich aufgenommen. In der Ausstellung sitzt das Liebespaar auf einer Mauer neben dem leuchtend roten Hügel. Adam und Eva, das sind in der Oper zwei junge Männer. Der eine hat den Kopf eines Fuchses, der andere den eines Hahns. In der Tierwelt wären sie Todfeinde.
They're Adam and Eve, actually. I don't know why you saw them as a fox and a, and a rooster, no? I thought they were Adam and Eve, no?
Das sind doch Adam und Eva, lacht Petrit Halilay verschmitzt über seine queere Interpretation des ersten Menschenpaares. Auch die Oper kommt nicht ohne Vögel aus. Ihr Gesang soll die Sprachbarriere der Menschen überwinden.
In Syrigana gibt es zwei ethnische Gruppen, die kaum miteinander sprechen. Die albanische Bevölkerung und die serbische. Und tatsächlich laufen nur die Hühner von einem Garten zum anderen, die Menschen nicht. Und weil ich Vögel mag, habe ich die Sopranistinnen gefragt, können wir Vögel verwenden? Die Sängerin Nina Guo sagte sofort, das ist mein Traum.
That's my dream job.
Bunt, fröhlich, beschwingt, das ist Petrit Halilays politischer Gegenentwurf zu Repression und Schweigen. Am Ende des Rundgangs setzt er seinem Ur-Urgroßvater ein Denkmal. Ein Pferd steht auf einem rosa Teich. Der Reiter fehlt. Er war 1912 während der serbischen Invasion des Kosovo ermordet worden.
Ein Familienmitglied wurde getötet und danach hat niemand mehr einen politischen Standpunkt eingenommen, weil sie so traumatisiert waren. Aber als Künstler habe ich die Möglichkeit, diese Geschichten jetzt weiterzuerzählen.
Syrigana, die lebensfrohe Ausstellung im Hamburger Bahnhof, vermittelt prächtig die Freude an der gewonnenen Freiheit. Auch für das Publikum ist das ein Fest.
Sagt Simone Reber. Hier fehlen die Kulturmeldungen. Karin Fischer hat sie.
Bewegte Zeiten nach der Regierungskrise in Frankreich. Die Bewegung Bloquons tout, lasst uns alles blockieren, hatte zu Protesten aufgerufen. Zehntausende Franzosen schlossen sich heute der Bewegung an, um gegen die Sparpläne der Vorgängerregierung zu protestieren. Und während Sébastien Lecornu als neuer Premierminister ins Amt eingeführt wurde, lieferten sich Demonstranten auf den Straßen Gefechte mit der Polizei. Rund 300 Menschen wurden im Raum Paris festgenommen. Sie hatten versucht, in den Bahnhof Gare du Nord einzudringen. Auch an Busdepots und Straßen errichteten sie Blockaden. Wer genau hinter den Protesten steckt, ist allerdings unklar. Die französische Zeithistorikerin und Politikwissenschaftlerin Hélène Miard de la Croix, Professorin an der Sorbonne in Paris, zur Genese der Blockadebewegung im Deutschlandfunk Kultur.
Man weiß nicht so genau, das soll entstanden sein in den sozialen Medien von einer Person im Nordfrankreich lanciert, wurde dann aber von anderen Personen aus dem rechtsextremen Lager geteilt und schwappte dann über in eher linke Kreise und wurde dann gezielt von dem linksradikalen Rand der politischen Landschaft in Frankreich vereinnahmt. Also insofern, es ist eher links geprägt, aber der Ursprung ist ziemlich unklar.
Hélène Miard de la Croix zu den Protesten der Blockierer in Frankreich. Sie selbst verkörperte wie keine die eigene Botschaft über ein gesundes Alter. 25 Jahre lang hat Marianne Koch die medizinische Ratgebersendung Gesundheitsgespräch im Bayerischen Rundfunk mitgestaltet. Nun hört sie dort auf, im stolzen Alter von 94 Jahren. Es ist das Ende einer Ära. In 950 Ausgaben des Gesundheitsgesprächs war die promovierte Medizinerin als Expertin zu hören. Ihr Credo: die sprechende Medizin, der persönliche vertrauensvolle Kontakt. BR-Intendantin Katja Wildermuth würdigte Koch als eine Ausnahmepersönlichkeit, deren Lebensleistung aber über die Sendung weit hinausgehe. Marianne Koch hatte das Medizinstudium für eine Schauspielkarriere ruhen lassen, war im deutschen Nachkriegsfilm regelmäßig zu sehen und gehörte auch lange zum Rateteam von Was bin ich in der ARD. Im Alter von 40 Jahren nahm sie das Medizinstudium wieder auf und wurde Ärztin. Die medizinische Ratgebersendung des BR muss künftig nun ohne sie auskommen. Zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag gibt eine neue Online-Karte erstmals eine Übersicht aller Denkmäler in Baden-Württemberg. Klöster, Schlösser, Fachwerkhäuser oder archäologische Stätten sind unkompliziert per Kartensuche und Mausklick zu finden. Mehr als 10.000 Bau- und Kunstdenkmäler verzeichnet die Internetseite und erklären, warum diese Bauten schützenswert sind. In Kultur heute hören Sie am Sonntag ein Gespräch zum Thema Denkmalschutz.
Da findet man dann leichter nach Maulbronn ins Kloster. Das war Kultur heute. Karin Fischer hatte die Kulturmeldung. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Versehen oder bewusste Eskalation. Polen warnt vor Russland angesichts der Drohnen auf polnischem Staatsgebiet. Ihnen einen guten Abend.